wir müssen Mittel gegen Krebs finden, wir müssen was gegen die Klimakatastrophe tun, wir müssen was für die Gleichstellung der Frau weiterhin tun, wir müssen die Pressefreiheit stärken, wir müssen die Demokratie retten. Das alles hätte ich jetzt eins weiter drüber gesehen, bevor wir klären, kriegen wir jetzt eigentlich erotische KI, ja oder nein?
Willkommen bei Wunderpanik, dein Podcast zwischen Staunen und Stress. Wir sind Katha und Melanie von AI-Tonomy. Und ja, wenn du jetzt erst einsteigst bei uns, dann schau dir doch mal oder hör dir, viel besser gesagt, Folge 0 an. Da erklären wir unser Warum und da lernst du uns auch besser kennen. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo. Endlich wieder Freitag.
Ja. Wir haben ja neulich gesagt, eigentlich sind die Tage, die keine Freitage sind, immer ein schwieriger Aufnehmtage. Aber irgendwie ist heute auch, weiß nicht, ist Sturm in Deutschland. Ich habe das Gefühl, das überträgt sich auch aufs Gemüt.
Ja, und das war auch, also ich komme gerade von einem Impuls, den ich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegeben habe, zumindest bei einer strategischen Abteilung. Und das war, da haben wir jetzt auch viel länger gesprochen und da gab es richtig viel zu diskutieren. So, wie macht man das denn jetzt alles mit dieser neuen Basistechnologie? Also es war sehr anregend und sehr toll. Aber jetzt haben wir natürlich so ein bisschen Stress, ne? Weil
hast du leer geredet?
Ja. Und wir dürfen nach der Podcastaufnahme auch wieder ein anderes Projekt einstecken. Das heißt, dieser Freitag heute ist ganz anders als alle anderen Freitage, richtig voll bis oben hin. Aber du gehst nächste Woche in Herbstferien.
Stimmt.
Und deswegen machen wir heute auf jeden Fall noch eine kleine, schnelle Folge, damit, ihr heute ist dann Dienstag, heute auf jeden Fall was zu hören bekommt. Und wir haben ein super spannendes Thema, sacken lassen. Ja, in der vorletzten Folge haben wir über Sora 2 gesprochen. Das springt da gerne nochmal rein, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Und wir wollen heute da wieder ansetzen, ne?
Ja, also es ist ja nicht so, dass es nichts zu erzählen gäbe, ne? Muss man ja wirklich sagen. Also auch wenn wir sagen so, ach ja, gut, wir haben es ein bisschen sacken lassen, hat sich die Zeit trotzdem so crazy weitergedreht. Und Sora 2, dieser Bild-Video-Generator, hat uns echt noch beschäftigt. Das ist etwas, was einfach jetzt größere Kreise zieht, ne, Katha?
Ja, absolut. Und für mich steht im Fokus heute ein Artikel von Sinead Bovell. Ich weiß wirklich gar nicht, wie sie ausgesprochen wird. Vielleicht Sinead Bovell. Auf jeden Fall auch eine Person im englischsprachigen Raum, der ihr unbedingt folgen sollte, weil sie sich mit diesem gesellschaftlichen Impact von KI auseinandersetzt und hat einen Substack-Artikel gepostet, der mich einfach so durchgeschüttelt hat. Und der heißt OpenAI's Endgame Starts With Your Selfie.
Das hat gleich zwei Trigger drin. Der eine ist Endgame und der andere ist Your Selfie. Ich fühle mich angesprochen.
Was, wenn die nächste große Kampagne von OpenAI nicht darum geht, uns noch bessere KI-Tools zu geben, sondern um uns systematisch als Datenproduzenten einzuspannen? Das ist so das, was da drüber steht.
Meinst du, wir brauchen jetzt alle einen Datenspenderausweis, so einen Organspenderausweis?
Naja, den sollten wir uns vielleicht selbst in uns konstruieren mit so ein paar, wie will ich damit umgehen? Genau da, vielleicht ist das heute auch der Mehrwert, den wir heute bieten können hier in dem Podcast. Aber ich würde gerne einmal reingehen, was ich daraus mitgenommen habe aus diesem Artikel, den wir euch auf jeden Fall in die Shownotes legen. Also OpenAI hat, und darüber haben wir ausführlich gesprochen, wie gesagt, in der vorletzten Folge, eine App namens Sora 2 auf den Markt gebracht. Und die wirkt auf den ersten Blick wie eine Social-App mit kurzen Videos, netten Interface. Also da kann man sein Bild hochladen, ein Video generieren. Wir haben es verglichen mit einem TikTok-Klon vorletzte Woche. Und haben auch immer wieder gesagt, ne, so Social-Media-mäßig, du kannst dann alles Mögliche generieren an Videos. Viele Deepfakes sind da unterwegs, ja. Also es ist auf jeden Fall so ein ganz neuer Space für urheberrecht kritische Inhalte, aber vor allem so, ja, Spaß für mit den Freunden sich in jegliche Situationen in den Alltag rein generieren zu lassen. Ne? Auf einmal bin ich ein Superstar, der auf einer Bühne steht, oder ich mache auf einmal beim All-You-Can-Eat-Festival auf Bora Bora mit. Ja, also total absurde Geschichten sind da rausgekommen. Und ja, Bovell argumentiert, dass es in Wirklichkeit Sora 2 nicht primär darum geht, als Social-Media-Plattform zu funktionieren, sondern als Datenpipeline. Und NutzerInnen produzieren da Inhalte, also ne, Videos, Selfies, Reaktionen. Und diese Inhalte dienen dazu, KI beizubringen, wie man sieht, ne, durchs Leben gehen kann, also wie das Leben aussieht. Und es darum geht, das zu lernen. Ne? Also wenn wir über unser Selfie durch die Kamera blicken, sozusagen, dann sind das ja ganz normale Alltagssituationen. Also wie bewegen wir uns? Wie reden wir? Wie ist unsere Mimik? Wie sprechen wir?
Was ist im Background zu sehen, ne? Also auch das.
Also wie gesagt, dieses hyperrealistische Verständnis, das in Daten abzubilden, wie diese Welt funktioniert. Und mit anderen Worten, und das war das, was mich so gepackt hat, wir sind nicht nur Nutzerinnen, sondern wir sind Rohstoff. Wir sind Teil des Materials, mit dem KI-Systeme trainiert werden. Sie sagt, we are the product and the free labor, schreibt sie. Also wir werden auf einmal eingespannt als Mitarbeitende von OpenAI, um dann am Ende ja auch Roboter vielleicht noch besser trainieren zu können und so weiter.
Und weißt du, woran mich das erinnert? Das sage ich jetzt bestimmt schon zum vierten Mal in diesem Podcast, aber an die alte Werbeweisheit, wenn es umsonst ist, bist du das Produkt, ne?
Wenn es umsonst ist, bist du das Produkt, genau. Mhm. Das ist total relevant für uns, weil wenn wir denken, ich lade die App runter, hab Spaß mit ein paar Videos, hier ist mein Selfie, dann ist das ja okay, ja, aber Bovell sagt halt ganz deutlich, hinter dem Spaß steckt ein System, das unsere Daten nutzt, um etwas Größeres aufzubauen. Das muss uns einfach klar sein. Du hast es vorgestern, glaube ich, mit einer Möhre, die uns so vorgehalten wird, beschrieben. Unsere Aufmerksamkeit, unsere Bilder, unsere Reaktionen, das wird alles verarbeitet, analysiert, eingespeiste Modelle, damit KI-Systeme irgendwann autonomer werden. Das muss uns einfach klar sein.
Ja, aber Katha, jetzt mal im Ernst, ne? Ist es denn nicht so, dass KI doch schon das ganze Internet hat? Also eigentlich, wenn man sich jetzt mal überlegt, sind ja diese Trainingsdaten, die es schon gegeben hat in der Vergangenheit, ne? Also die ganzen Bibliotheken, alle Filme, die man einlesen kann, ganz offensichtlich ja komplett Disney-Historie. Also alles das hat ja OpenAI, haben ja Anthropic und wie sie alle heißen, haben es ja schon genommen, um damit die Maschinen zu trainieren. Brauchen die wirklich uns noch on top?
Ja, also meiner Einschätzung, vor allem nach dem Artikel, ja, aus technischer Sicht kann OpenAI weiterhin wirklich davon profitieren. Weil wenn du jetzt dir überlegst, diese Internettexte und Bilder, die liefern ja nur einen Teil der möglichen Daten, die es bräuchte. Ne? Wenn du jetzt Videomaterial mit Bewegung, Kontext, menschlichem Verhalten, Audio und Bild und Szenenwechsel hast, das ist halt mega wertvoll. Und insbesondere dann, wenn du so multimodale Systeme trainieren möchtest. Ne? Und wenn Sora jetzt, also Sora 2 zum Beispiel auch als Roboter sehen, in Anführungszeichen, gedacht ist, dann braucht man echte Videos von echten Menschen, echte Umgebungen. Und da reicht das, so das, was wir an Webvideos oder gekauften öffentlichen Daten haben, nicht unbedingt aus. Und auch so Feedback-Interaktionen und sowas, ne? Wenn es die NutzerInnen von Sora 2 die Videos generieren, steht halt neues Trainings-Feintunings-Material.
Ja, und die auch jetzt bereit sind, ja creepige Geschichten zu machen, die vorher nicht vielleicht jetzt unbedingt in der Enzyklopädie der Lustigkeiten schon drinstehen, weil ich habe neulich halt so ein Video gesehen, wo die Queen so eine Wasserrutsche in so einem Funpark runterfährt und in einem Eimer Senf landet. solche Sachen gibt es natürlich noch nicht in der Bibliothek des Wahnsinns. Und das bringen wir jetzt on top, so als ob wir die Ränder jetzt gestalten des Ganzen. Weißt du, wie ich das meine? So, ne, so, wir gehen jetzt mehr in die Extreme. Und da liegt vielleicht auch der Reiz von den Firmen drin.
Ja, es ist auf jeden Fall total wichtig, das kritisch anzugucken. Ne? Weil am Ende müssen wir uns ja auch überlegen, wer kontrolliert diese Datensammlung, wer nutzt die wofür. Wenn eine KI-Firma die Infrastruktur hat und wir die Daten liefern, entsteht ja einfach ein Ungleichgewicht. Das muss uns einfach bewusst werden.
So. Wissen ist Macht an der Stelle. Ne?
Ja, wenn ich eine App installiere, die in Anführungszeichen Spaß verspricht, da muss ich mir halt ab heute definitiv überlegen, aber auch schon gestern, also man muss ja jetzt nicht so tun, als wäre das nicht immer schon wichtig gewesen, welche Daten gebe ich ab, welche Inhalte generiere ich und wer profitiert davon? Das ist, glaube ich, so, ich muss das selber auch lernen für mich.
Ja, total. Und ich erinnere mich an eine Sache, die wir in Workshops manchmal zeigen, dass das ja immer schon so war, dass aus Bildmaterial gelernt wurde und Schlüsse gezogen worden. Und zwar haben wir dann immer auf eine Website verwiesen und machen das auch immer noch, die heißt They See Your Photos. Mhm. Und was man da ja machen kann, ist, man kann ein Bild von sich hochladen, das ist in diesem Fall ein geschütztes Umfeld. Das ist eine Organisation, die damit auf Datenmissbrauch aufmerksam machen möchte. Was passiert? Ich lade mein Foto hoch und dann analysiert die Maschinerie dahinter, was ich wohl für ein Mensch bin. Das heißt, innerhalb von einer Millisekunde bekomme ich die Information, wo ich angeblich wohne, wie viel ich angeblich verdiene und welches meine On-Top-Interessen, Hobbys etc. sein könnten. Das analysiert der Algorithmus dahinter anhand von Frisur, Hautfarbe, Background, ne? Gesunden Gesichtsausdrücke, jetzt was gesagt. Also ne? bin ich gut ernährt, habe ich gesunde Haut, bin ich geschminkt vielleicht. So, und dann bekomme ich ein kleines Datenblatt ausgespuckt, was super wertvoll für die Werbeindustrie ist, weil es nämlich zeigt, aha, was spiele ich denn dieser Person demnächst mal so ein? Ne?
Ist bei sie mir überhaupt kamen Kopfschmerztabletten. So geil. Und Masterclasses für Entrepreneurs.
Das ist geil. Bei mir kamen Outdoor-Erlebnisse und das ist richtig lustig, weil wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt nicht so der Outdoor-Hase bin. Ich finde es zwar voll schön, draußen rumzulaufen, aber ich bin jetzt nicht so, ich besteige jetzt keine Berge unbedingt ständig oder ich besitze auch kein Mountainbike. Ne? Das war einfach nur, weil ich eine Mütze auf hatte, glaube ich, und im Background einfach die Natur zu sehen war. Zack, Schublade auf, Melanie rein, Schublade zu.
Ja. Weißt du, was mir gerade noch einfällt dazu? Jetzt kam ja auch noch Atlas raus von ChatGPT. Das ist ein Browser von ChatGPT, also wo der auch autonom für dich dann Sachen raussuchen kann und so weiter. Und du merkst einfach, wie alles so auf eine Plattform gezogen wird, ja. Und auch dieses ganze Kaufverhalten natürlich dann auch dort wieder, abgegriffen, beziehungsweise auch natürlich, wenn du so die Verantwortung abgibst und sagst, ChatGPT findet schon irgendwie die beste Sache für mich, basierend auf meinen Eingaben, ist das natürlich auch eine absolute Manipulationsmaschine, wenn du so willst, und es nicht technisch hinterfragst. Du weißt jetzt nicht genau, warum kommt er auf die und die Ergebnisse und so weiter. Also das vielleicht auch nochmal dann in einem weiteren Podcast vielleicht mal stärker nochmal zu Atlas. Wie verändert sich das Internet an sich, wenn KI-Plattformen beziehungsweise Unternehmen, die KI herstellen, dann auch noch dieses Browser anbieten und so weiter. Also da müssen wir, glaube ich, echt mal so ein bisschen nochmal einen Deep Dive zu machen. Aber es ist alles so dasselbe Thema, ne? Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir einfach Fragen lernen zu stellen für uns. Ne? Und die erste Frage, die ich jetzt mal so aufgeschrieben habe, ist die App tatsächlich dafür gemacht, uns zu verbinden, wenn wir sagen, es ist jetzt Social-Media-Plattform, oder primär uns als Datenquelle zu nutzen? Das ist, wenn es nichts kostet und man viel reingeben darf und soll.
Ja, das finde ich ganz gut. Das war ja meine Möhrentheorie, die ich hatte. Ja. Ne? Ich habe ja geglaubt, dass die großen Konzerne wie Meta und OpenAI gerade so ein bisschen merken, dass Social Media so ein kleines bisschen stirbt. Mhm. Wieso nur? Weil der Inhalt...
Dazu hast du einen Artikel, ne?
Genau, ich habe einen Artikel, den hinterlegen wir in den Shownotes. Der ist von der Zeit. Die haben mit GWI zusammengearbeitet. Das ist eine US-Analysefirma. Die haben sie gebeten, einmal die Datenlage für Deutschland zu analysieren. Und zwar haben die nämlich ermittelt, wie ist das Social-Media-Verhalten der Menschen. Mhm. Also erstmal geht die Handynutzung total nach oben. Was aber in der Theorie natürlich auch damit zusammenhängt, was mache ich damit alles? Ne? Ich buche mein Busticket damit, ich höre da Podcasts, ich gucke da Filme, ich game da drauf, ja. Ne? Also ich da spiele, was auch immer. Das heißt, das ist nicht alleine Social Media, was auf einem Handy passiert. Deswegen ist es total verständlich, dass die Nutzung erstmal nach oben geht. Aber die Social Media Nutzung sinkt. Also in einer Altersgruppe stagniert sie eher, aber sie sinkt vor allen Dingen bei den jüngeren Leuten. Und das ist natürlich etwas, da kriegt man bei Meta mit Sicherheit Schnappatmung. Denn wenn man nicht mal auf Facebook und auf Instagram unterwegs ist, um sich da mit Leuten zu connecten und coole Sachen zu machen, dann ist deren Geschäftsmodell tot. So, und ich hatte gedacht, dass der Trick ist, wir bieten euch jetzt einfach neue Plattformen, bei denen ihr agieren müsst eigentlich oder agieren wollt, weil es ja gerade so hip ist. Ne? Lad dein Bild hoch und poste dich selbst in dem Video mit Star Wars oder was auch immer. Und dass das so ein neuer Kleber ist, um die Leute halt wieder an Social Media zu fesseln. Das war so ein bisschen meine Theorie, dass ich dachte, okay, die gehen unter, wenn die nicht neue Formate liefern. Also es ist ein Selbsterhaltungstrieb.
Ja, also Meta hat ja Vibes gleichzeitig veröffentlicht. Mhm. Das war ja, also es ist auch wie Sora 2 im Prinzip, auch so eine Plattform. Ich glaube, es könnte, was Meta betrifft, wirklich beides sein. Mhm. Aber es geht ganz klar um Daten, Daten, Daten. Ja. So. Ja. Und ich glaube, Social Media spielt da nochmal eine andere Rolle. Aber ich will jetzt auch nicht in irgendwelche Spekulationen, Verschwörungstheorien reingehen oder sonst irgendwas.
Let the zone with shit wäre auch noch so eine Theorie, die ich auch noch hätte.
Genau.
An der Stelle, ne? Wie viel Müll produzierst du und lenkst die Leute ab von wirklich ernsthaften Themen?
Genau. Also deswegen finde ich es ja eigentlich eine gute Tendenz, dass da die Nutzung runtergeht. Und auch ich fühle das ja auch. Ne? Ich habe wirklich tatsächlich letzte Woche die Benachrichtigung auf meinem Handy von allen Social-Media-Quellen ausgeschaltet, dass ich kein Push, kein Nix mehr bekomme. Einfach, um nicht dauernd in so einer Entsetzensspirale zu bleiben, weil bei mir ist es nur noch wirklich so schwierige
Weltuntergangsgeschichten. Es nimmt halt überhand, ne? Das, und wenn man jetzt weiß, wie viel Fake schnell davon ist, ja.
Ganz schnell. Ja. Es reicht ja, wenn du dich für ein politisches Thema interessierst. Zack, stellt der Algorithmus um und ballert dich zu. Oder du interessierst dich für KI. Zack, kriegst du da die ganzen Geschichten so. Das ist schon anders geworden, das ist ein anderer Vibe und ich suche aktiv nach den Inhalten meiner Freunde so in meinem Feed und überlege die ganze Zeit, okay, wie kann ich einstellen, dass ich das auch wirklich angezeigt bekomme und so.
Da ist natürlich Sora 2 dann ganz geschickt, weil du kannst ja deinen Freundeskreis sozusagen anklicken und kannst ja sagen, super gut, auch die dürfen mich und meinen Avatar, den ich da erstellt habe, sozusagen nutzen. Und dann findest du zusammen mit denen in Videos statt.
Ja, noch mehr Daten. Also, genau. So multipliziert man das dann. Nee, aber interessant. Ich glaube, dass das ist alles zusammenhängt zu beurteilen, was gerade passiert. Aber kommen wir vielleicht zur nächsten Frage, die man sich stellen kann. Mhm. Werden unsere Daten nur anonymisiert gesammelt oder wird daraus etwas, womit KI-Systeme trainiert werden, die irgendwann sehen, verstehen, entscheiden? Ja, das ist ja so die Kernbotschaft, das, was Sinéad Bowell ja vorwarnt. Und ich glaube, das kann man wirklich überall nachlesen, ja, wenn ihr euch einfach anguckt, es gibt diese Policy Guidelines auf jeden Apps und so, da steht das drin.
Jetzt sind die ja immer ganz lang.
Meine Daten.
Mhm. Ja. Das nervt ja, die zu lesen.
Kannst du kopieren und in ein KI-Modell reinschmeißen, Fragen. Nee, kannst du
Hab
auch
ich
einfach.
Gemacht. Genau, das ist eigentlich, ne? Also trickst doch einfach die eine KI mit der anderen aus und frag mal ChatGPT, du, ich habe hier die lange Policy von Sura 2 oder was auch immer. Ja. Wo genau befindet sich eigentlich der Ausstellknopf, dass das nicht mit meinen Daten lernen soll? Das wird bei Sura 2 schwer, weil das deren Geschäftsmodell ist, aber bei anderen.
Genau, dann. Wenn das da steht, dass die KI damit trainiert wird, ja, dann muss man halt eine Entscheidung treffen, ob das fein für dich ist oder nicht. Und das ist dann die nächste Recherchearbeit, die wir einfach, glaube ich, uns jetzt langfristig drauf schaffen müssen als Standard. Was passiert mit unseren Bildern, Videos, Reaktionen langfristig? Landet das? Wo wird das gespeichert? Wie wird das gespeichert? Apps und Plattformen, ne, sind ja nicht zwangsläufig böse. Aber es ist halt nicht harmlos, ne? Können Teil eines größeren Mechanismus sein, den wir einfach nicht komplett nachvollziehen. Vor allem, ich jetzt einfach auch an die Jugend denke und die Menschen, die sich davon halt sehr angesprochen fühlen. Ich war mit 16 ich bin überhaupt nicht Gefahr gelaufen, solche Entscheidungen mit 16 zu treffen, die so langfristig wirken könnten.
Ich habe neulich mal gedacht, du musst dich mit 5 dazu entscheiden, ob du Politiker oder Politikerin werden willst, weil da fangen dann die Fotos an, die man hinter gegen dich verwendet werden können. Das heißt, wenn du jemand beim Pommesessen einfach einen Löffel Mayo ins Gesicht gehauen hast, könnte das eventuell mal irgendwann gegen dich verwendet werden. Das war.
Oh, und das ist sogar auch völlig egal mittlerweile, weil das ist ja so absurd, da habe ich das drüber nachgedacht. Jeder Politiker, wenn er will, kann ja einfach felsenfest behaupten, es ist KI. Ich finde das irgendwie so krass. Und dann, wie das mittlerweile mit diesen, die Mechanismen funktionieren, ist ja großer Aufreger. Und Aufarbeitung wird nicht wirklich beachtet. Ne, das machen dann die großen Medienhäuser, die sagen, hier, haben wir nochmal eingeordnet, haben wir nochmal geklärt, hier ist irgendwie das Ergebnis. Aber dieser Aufreger bleibt ja hängen. Und das ist, also in beide Richtungen, ne? Es kann sowohl sehr gut deepfaked sein und man kriegt es nicht eingefangen oder, ja, man sagt einfach, nö, ist ein Deepfake.
Ja.
War ich nicht. Guck mal, hier ist so ein komisches KI-Artefakt drin. Und dann ist es aber was anderes.
Hat Donald Trump neulich mal gemacht. Da wurde, es gab Bildmaterial, wie aus einem Bürofenster so schwarze Müllsäcke rausgeschmissen worden sind. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Ja, vom Weißen Haus. So,
genau. Und einfach gesagt, das ist KI.
Vor allem viele so, diese Fenster sind gar nicht zu öffnen. Die kann man gar nicht öffnen.
Ja, genau. Ist es die Ecke, die er jetzt abgerissen hat für diesen Ballsaal, den er bauen will? Dann gibt es die Fenster auch einfach gar nicht mehr. Wie praktisch. Nee, aber genau, das macht diese Deepfake und diese Faktencheck-Geschichte echt wichtig. Ne? Ich war ja neulich abends mal bei so einer Veranstaltung, bei der Ingo Zamperoni auch gesprochen hat. Und da ist er, es war aber unabhängig von KI, ist er nämlich gefragt worden, wie sie sicher gehen, dass sozusagen die Wahrheit berichtet wird, ne? Und dass auch nichts irgendwie hinten unterfällt. Und da hat er gesagt, es gibt halt keine Quelle, die einfach blind übernommen wird, sondern dass da also mindestens 2 bis 3 Instanzen eigentlich immer nochmal gegenchecken müssen. Gibt es das wirklich, ja oder nein? Darum dauert zum Beispiel manchmal die ein oder andere News in den öffentlich-rechtlichen Sendungen etwas länger. Und es steht nicht sofort im Internet auf Seite 1. Ne? Und das war ganz interessant. Und ich glaube, diese Instanzen werden so stark an Relevanz gewinnen, die Checker.
Ja, aber um das Thema jetzt für heute einmal, sagen, dieses Thema einmal abzuschließen, überlegt euch einfach mal, welche App habe ich installiert, welche Inhalte generiere ich, welche Plattform hat Zugriff auf meine Daten. Ich glaube, das ist so, wenn wir bewusster jetzt gerade für uns damit umgehen sollen, sind das, glaube ich, die Dinge, die wir uns mal angucken können. Oder hast du da noch was?
Ja, nee, ich finde das genauso gut. Ich glaube, das fängt schon im App Store an. Da kann man ja zum Beispiel sehen, welche Daten werden von mir gesammelt. Ist ein kleiner Bereich, den man sieht. Welche Geschichten werden denn da überhaupt von mir aufgezeichnet? Ne? Und damit kann man schon anfangen, bevor man es runterlädt. dann finde ich die Idee sehr gut, wirklich die KI zu fragen, kann man das eigentlich ausstellen und wenn ja, wo? Finde ich ganz gut. Das machen wir ja auch, dass wenn wir mit Leuten sprechen und die uns jetzt zum Beispiel bei ChatGPT fragen, ach so, wo lernt denn das von mir? Dann erklären wir ja auch, es gibt in den Einstellungen die Möglichkeit, bei Datenkontrolle zu sagen, hier das Modell für alle verbessern, auszustellen. So. Ja. Na, das ist dann immer unser Hinweis, den wir ganz gerne geben. Der ChatGPT braucht nicht meinen Input an der Stelle.
Yes, genau. Ab zum nächsten Thema, würde ich sagen. Bam, bam, bam. Da kommt ja noch ein spannendes Thema. Es ist ja einiges passiert in den letzten zwei Wochen. Kommen wir zu Sam Altman, Mental Health und Erotik. Was sagst du? Hm? Wollen wir in den Zug mal einsteigen?
Live aus St. Pauli berichte ich jetzt zum Thema Sam Altman und Erotik. Könnte es einen besseren Ort geben?
Ja, also
schwierig.
Es ist ja viel los, sowieso in der Medienlandschaft zum Thema, wie sollte KI beziehungsweise wie sollte OpenAI auch nach so ein paar Skandalen rund um Thema Suizid und so weiter jetzt damit umgehen. Ne? Und Sam Altman hat auf X zwei Posts gemacht, die ziemlich viral gegangen sind. Und eigentlich wollte er damit ein Update über ChatGPT ankündigen. Aber die Community hat sich vor allem an einem Punkt festgebissen. Und das war Erotica. Und er schrieb sinngemäß, wir werden in Zukunft ChatGPT-Versionen für Erwachsene freischalten, inklusive erotischer Inhalte, aber nur für verifizierte Erwachsene. Und das hat eine riesige Diskussion ausgelöst.
Komisch.
Ja, nicht nur über dieses KI-Erotik, sondern über Freiheit, Ethik und Verantwortung in der KI-Welt. Und was Sam Altman eigentlich sagen wollte, für Teenager will OpenAI weiterhin strenge Sicherheitsregeln, also so stark Filter machen, kein riskanter Content soll da rauskommen und Fokus auf Schutz soll es geben. Für Erwachsene dagegen, und das ist dann ne, mit Verifizierung, dass man tatsächlich erwachsen ist, aber ich glaube, da steigen wir gleich in die Diskussion mal ein. Dagegen soll ChatGPT künftig mehr Freiheiten bieten. Wenn jemand ChatGPT freundlicher, menschlicher oder emotionaler will, dann soll das möglich sein. Also viele haben sich darüber aufgeregt, dass GPT-5 nüchterner geworden ist. Ne?
Das haben vom Tonfall her, genau. Ne? Von der Art, wie es antwortet.
Ja. Ja. Und wenn jemand explizit erotische Texte schreiben oder lesen möchte, soll das ebenfalls gehen, sofern er oder sie verifiziert erwachsen ist. Grenzen gibt es da weiterhin, da wo Schaden entsteht, also Gewaltmissbrauch, Nötigung und so weiter. Und sein Satz dazu war, wir sind nicht die moralische Polizei der Welt. Erwachsene sollten wie Erwachsene behandelt werden. Und das nach all diesem ganzen Drama um Suizidfälle, um wie geht OpenAI jetzt damit um. Und OpenAI hat große Ankündigungen gemacht, wie sie dafür sorgen wollen.
Ja. Also ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber ich hatte das Gefühl, in unserem Netzwerk hat es eigentlich niemanden gewundert, weil es so wirkte wie, na klar, das ist jetzt der nächste Schritt, denn da steckt mit Sicherheit eine Menge Geld drin. Ne? Wenn man das jetzt öffnet und sagt, klar kannst du deine ganzen Fantasien da jetzt ausleben, dann ist das einfach eine Cash-Cow im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist einfach, also du bringst einfach eine weitere Sparte dieses Geschäftsmodells auf und sagst, okay, wir haben für jede eure Nischeninteressen, um es mal vorsichtig so zu nennen, haben wir natürlich auch eine Lösung. Na klar, auch dafür sind wir für euch komplett offen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie machen es sich wahnsinnig leicht, indem sie diesen Satz raushauen, wir sind hier nicht die moralische Weltpolizei.
Ja, passt das ja auch.
Das ist die Entschuldigung für alles. Für alles, ja, so. Für es sterben Leute, naja, sorry, aber wir sind ja hier nicht die moralische Weltpolizei, die euch jetzt erklären wird, ihr dürft nicht sterben. Das ist, es wird schon wieder fast
ja. Und wenn wir da auch nochmal auf diesen mentalen Gesundheitsaspekt gehen und wie sich das alles zugespitzt hat, er hat auch erklärt, warum ChatGPT bisher so brav oder übervorsichtig reagiert hat. Und zwar, weil OpenAI unbedingt vermeiden wollte, dass ChatGPT Menschen im psychischen Krisen, wie du es gerade gesagt hast, ne, falsch unterstützt oder verschlimmert. Und er sagt sinngemäß, wir haben ChatGPT sehr restriktiv gemacht, um sicherzugehen, dass wir keine Risiken für mentale Gesundheit eingehen. Jetzt aber, nach internen Verbesserungen, will OpenAI diese Limits gezielt lockern, also bessere Mechanismen erkennen, wenn jemand Hilfe braucht, gleichzeitig mehr Freiraum für Nutzerinnen, die einfach kreativ, humorvoll oder emotional interagieren wollen.
Das wird alles super humorvoll, mit Sicherheit. Das wird alles und das ist super easy.
Genau, ja, ja. Das ist halt.
Das ist einfach Tür und Tor für Missbrauch.
Wie stellst du sicher, weit
aufzustellen? Ja, auch allein diese Verifizierung.
Ja, wie stellst du sicher, also ich finde, das ist so Hintertür, 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 weil erwachsene Menschen mit Gefahr, Psychosen zu bekommen, durch KI ausgelöst oder wie auch immer, können trotzdem sich erwachsen verifizieren.
Also, ja. Und wie machst du das mit Gesichtserkennung? Da sind wir wieder bei Datenspeicherung und Co. Also wie genau verifizierst du dich denn? Wie
auf mit so Ausweis und Gesichtserkennung.
Jägermeister, ich bin schon 18 und darf Inhalte über Schnaps lesen. Also das ist ja, ne, die Frage ist ja wirklich einfach, wie willst du erstmal überhaupt dieses System zu einem Verifizierbaren machen? Das hat bisher noch nirgendwo funktioniert. Also ich habe von keiner Variante gehört, wo das wirklich klappt. Es sei denn, du koppelst das an einen Fingerabdruck oder an einen Iris-Scan, der dann mit deiner Geburtsurkunde, nein, aber ne, also wo du halt wirklich dich einmal ernsthaft verifizieren musst mit einem Ausweis, dann alles klar. Aber ich werde ja wohl kaum meinen Ausweis bei ChatGPT hochladen, um zu erklären, übrigens, ich bin Erwachsene. Ganz sicher nicht. So.
Also du willst es freischalten.
Ja. Es sei denn, du willst es freischalten. So, kann ich mir dann auch ein Fake-ID machen? Oder wie funktioniert das Ganze? Was ist mit den ganzen vulnerablen Gruppen, die da halt wirklich einfach ja reinschlittern dann vielleicht?
Ja, wollen wir mal gucken, wie die auf Erotika-Welle gucken. Ja, also das eigentlich kleine Detail, Erotika für Erwachsene, ist in diesem einen Post viral gegangen. Wir packen das in die Shownotes. Und weil das natürlich gleich zwei wunde Punkte oder mehrere wunde Punkte trifft, ne? KI und Sexualität sind eigentlich gesellschaftliche Tabus, würde ich jetzt mal so sagen. Aber auch ein riesiger Markt. Ne? Seitdem KI da ist, gibt es Unmengen an pornografischen Inhalten einfach, die KI generiert sind. Die jetzt nicht auf irgendwelchen normalen Plattformen zu finden sind, wie ChatGPT oder Midjourney oder so. Es gibt ja unendlich viele KI-Tools, die spezialisiert sind, nicht ganz vertrauenswürdig sind und einfach Pornografie herstellt für Menschen, die das gerne möchten. Dann geht es um digitale Intimität. Ja, was passiert eigentlich, wenn künstliche Intelligenz zum emotionalen oder erotischen Gegenüber wird? Wir waren ja jetzt die letzte Zeit schon bei, das kann unser, oder für manche, es kann wirklich so eine Art Freund werden. Manche auch schon Liebhaber.
Super, wenn das jetzt auch erotisch funktioniert, ne? Das schließt ja dann die Lücke.
Ist nur konsequent. Also Grok, XAI, die Firma hinter Grok, das ist die KI von Elon Musk, hat ja schon eine ganze Weile so einen Chatmodus, wo du auch erotische Inhalte mit einem KI-Avatar besprechen kannst. Ne? Also das kommt jetzt immer mehr.
Plus Meta, die gesagt haben, hier natürlich dürfen auch Kinder romantische Beziehungen zu einem Chatbot pflegen. Ne? Also das war natürlich jetzt, es geht natürlich jetzt ein bisschen weiter runter, so vom Pornografie-Level, selbstverständlich. Ne? Aber da fängt das ja dann schon so langsam an. Wo ist denn bitte der Beginn einer romantischen Beziehung und ab wann switcht es denn dann in so einen Porno-Bereich? Sind es dann gewisse Keywords, die dann fallen und dann ist an der Stelle Schluss? Oder das kann man einfach nicht regeln, so wie man das auch in der Gesellschaft im normalen Wortlaut jetzt hier nicht regeln kann. Ne? Also es gibt halt Wörter, die benutzt in dem und dem Zusammenhang. Also wie sollen denn die Systeme dann bitte anschlagen und wie sollen die denn erkennen, Achtung, hier wird es jetzt irgendwie tricky für jemanden. Das ist
ja, und die Frage ist ja dann auch wieder, ist das im Bereich des freien Selbstausdrückes und Gefühl und sollte jeder selber entscheiden, was er mit KI da irgendwie macht und generiert und tut. Ne? Bei Kindern, du kannst es ja nicht freischalten, wenn du ein Kind bist. Aber auch da ist es halt, wenn das Laptop von Mami und Papi da offen rumsteht und die sind selber dort verifiziert, Du, ist das nicht ein bisschen wie damals auch, wenn man an die Pornodatenbank von Papa drankommt am Computer, guckt man sich das an als Kind?
Tja, hatten wir neulich schon, ne?
Oder
Diesen
von Mama?
Spot.
Ich möchte jetzt
Ja.
nicht.
Hatten wir neulich schon diesen Spot, ne, wo der Vater dann in dem Spot sagt, hey, hier, ich leg dir
Ja.
die Ecke da hinten übrigens die schlimmsten Pornos, die dich für den Rest deines Lebens fertig machen werden. Ja, also es ist auf jeden Fall etwas, was man jetzt nicht einfach so beiseite schieben kann und sagen kann, das wird sich schon jetzt, der Markt wird es regeln. Ich glaube, das ist halt die große Gefahr, dass man da jetzt nicht ein wachsames Auge drauf hat, weil ich fürchte so ein bisschen, dass sich da ein Umgang etabliert, der für Kinder echt nicht cool ist. Ich kann ich verstehe diesen Freiheitsgedanken total, der dahinter steckt, zu sagen, hey, wenn ich jetzt mit ChatGPT Telefonsex labern will, dann ist es super cool so. Ich verstehe das. Ich verstehe das und ich verstehe auch, dass Leute sagen, ich geh schon so intim mit diesem Chatbot um, ne? So kann jeder für sich selber entscheiden, aber
Ja, das ist so neu in dieser Welt, weil es ja auch du das einfach so krass gestalten kannst, wie du
Ja.
möchtest und das dann auch noch zurückspricht und so empathisch mit dir ist. Das ist wirklich so wie eine neue Spezies. Und ich glaube, da muss man halt schon fragen, ist das jetzt der Mensch, ein Unternehmen oder die Politik, die Verantwortung haben? Das ist ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig.
Ich glaube, weißt du, was mich so nervt, ist, dass wir über diese ganzen Probleme gerade sprechen, als ob das das Einzige wäre, was wir gerade gelöst kriegen müssen auf der Welt. So, ey, ja, wir müssen unbedingt auch einen Weg finden, wie das Ganze auch erotisch genutzt werden kann. Ey, nee, wir müssen Mittel gegen Krebs finden, wir müssen was gegen die
Ja.
Klimakatastrophe tun, wir müssen was für die Gleichstellung der Frau weiterhin tun, wir brauchen einfach echt starke feministische Stimmen da draußen, wir müssen die Pressefreiheit stärken, wir müssen die Demokratie retten. Das alles hätte ich jetzt eins weiter drüber gesehen, bevor wir klären, kriegen wir jetzt eigentlich erotische KI, ja oder nein? Und
Aber das ist, da kommen wir wieder zum Anfang von dem
ja,
Podcast, zu dem Thema,
absolut.
worum geht es hier eigentlich und wer profitiert davon, ja, und warum machen die das? Und das war ja schon damals, als wir über Sora 2 das erste Mal gesprochen haben, habe ich ja auch schon gesagt, so, passt das überhaupt noch zu deren Mission, ja, irgendwie die Welt zu retten? So ein Ablenkungs-, hier, habt Spaß, Social Media Tool mäßiges KI-Generierungsding, was unendlich viele Falschinformationen in diese Welt ballert und Leute wirklich, ich habe das jetzt gesehen bei dem No Kings Protest, da wurden tatsächlich dann von Influencern der rechten Bewegung wurden dann echt so Sora-Videos geteilt und diskutiert und Leute aufgehetzt. Ein Demonstrant war zu sehen auf so einem Hochkant-Video, der rumflennt und dann sagt, ja, ich bin hier nur, weil ich bezahlt wurde und ohne diese bezahlten Einnahmen für den Protest könnte ich mein Leben nicht leben. Die sind ja alle der Meinung, dass das alles ein bezahlter Protest ist gegen Donald Trump von demokratischen Kräften. Dann ist das halt offensichtlich ein Sora 2-Video.
Man erkennt das an so einem Wasserzeichen, das
Ja.
entweder sogar noch drin gelassen wurde, meistens an der rechten
Man erkennt es auch
Seite,
noch
ne?
an anderen
Oder wenn
Dingen
es
teilweise.
weggeblurrt wurde, dann ist
Ja.
da plötzlich so eine kleine wolkige, ja,
Ja.
so ein wolkiges Feld irgendwie sozusagen, ne?
Ja.
Wo dann das Wasserzeichen mal war.
Ja. Und das ist so wild, weil wir sehen ja, dass das einfach trotzdem funktioniert, diese Message irgendwie weiter zu provozieren. Und da, wie du schon richtig gesagt hast, da frage ich mich echt, über welche Probleme sprechen wir hier eigentlich gerade, die wir vermeintlich gesellschaftlich lösen müssen? Nee, eigentlich müssen wir jetzt nicht noch ein. Ja, irgendwie abfeiern, dass OpenAI die Möglichkeit hat, hier auch noch so einen Porno-Winkel aufzumachen. Aber Altman argumentiert, dass OpenAI eine ähnliche Linie ziehen will wie Gesellschaft sonst, wie bei diesen, ne, FSK-Bezeichnungen bei Filmen, sollen Erwachsene mehr sehen als Minderjährige, wenn sie das eben möchten. Und das klingt erstmal vernünftig, aber dahinter steckt natürlich dieser Shift, dass sich OpenAI nicht mehr nur als Technologiefirma positioniert, sondern als, ja, mit Beitrag zu diesem sozialen Normthema, ne? Mhm. Und mit eigenen Alterskontrollen, Wertesystemen, Freiheitszone irgendwie kommt. Und die selber irgendwie auch bestimmt. Und das, ja, wirft einfach Fragen aus. Wer bestimmt, was erwachsen heißt, genau wie wo wir gerade dran gekommen sind, ne? Was heißt das eigentlich in der KI-Interaktion? Ich führe auch manchmal sehr erwachsene Unterhaltungen mit KI. Denke aber nicht darüber nach, dann in einen Dirty Talk zu switchen. Ist KI-Erotik tatsächlich einfach nur ein Ausdruck von persönlicher Freiheit? Das ist, glaube ich, das, was mich so am meisten, wo wir dann ganz schnell auch wieder bei der Kunst wären. Ne?
So. Oh ja.
Weil ich auch nicht Pornografie verteufel oder ich auch nicht sexuelle Ausdrucksweise verteufel oder so. Ne? Es ist jetzt nicht einfach böse, sondern es wirft einfach auf, was da KI-Unternehmen uns zur Verfügung stellen auf einmal. So.
Ja. Und dass sie einfach diese Tausendsasser-Plattform sein wollen, ne? Dieses bei uns bekommst du alles, ist natürlich ein genialer Schachzug, um die Leute an sich zu binden.
Ja.
Dann, klar, wenn das dein Study-Companion ist, der mit dir die Hausaufgaben macht, du gleichzeitig damit deinen Urlaub planst, der jetzt seit neuestem, zumindest USA, ja mit Walmart zum Beispiel verbunden ist. Das heißt, du kannst auch direkt Shopping-Entscheidungen treffen da drin. Du musst jetzt durch diese neue Browser-Erweiterung, musst du auch gar nicht mehr bei Google oder so irgendwie was eingeben. Du hast alles an einem Ort und jetzt auch noch die Pornos. So, ja. Und das ist einfach so geschickt von denen gemacht, dass du das Gefühl hast, super, ich brauche doch nur noch ChatGPT und OpenAIs anderen Ideen da, oder? Und dann bin ich doch gut aufgekommen. Die wissen auch schon alles über mich. Ne? Die haben auch schon meine Bilder. Das trifft sich doch ganz gut.
Guck mal, wie genial das ist. Ne? Guck mal, wie genial das ist. Wir geben euch jetzt mehr Freiheit, ganz bewusst. So, komm, kommt rein. Ja. Das ist hier, ist wirklich die der Freiheitsort. Und es ist einfach nur wieder, wenn wir jetzt auch wieder an Sora 2 denken und diese Gedanken von Sinéad Beauvais, ich muss das echt mal rausfinden, die ja sagt, wir liefern die Daten unbewusst, ne? Aber es ist eigentlich so die nächste Stufe, in der wir eigentlich freiwillig, wenn wir jetzt an dieses Erotiker denken, noch intimere Daten zur Verfügung stellen. Was fühlen wir, was wollen wir, wonach sehnen wir uns? Ja. Und das sind also wirklich dieses so Erotik, Mental Health, also mentale Gesundheit und KI.
Das wird auch im wahren Leben keiner mischen.
Genau.
Das ist so irre.
Würden wir sonst nicht zusammendenken. Ganz genau. Ja. Aber genau da entscheidet sich eigentlich, ob Technologie menschlich wird oder uns immer weiter in die Datenströme zerlegt. Ja, also wir technischer werden. Das ist ein sehr philosophischer Ansatz, aber wir müssen anfangen, das irgendwie, ja, diese Wörter zusammenzuformen in einen Satz, hätte ich halt auch nicht gedacht vor zwei Jahren, aber
ja,
hier sind wir und stellen uns diese Fragen.
Und möchten wir, dass andere Leute entscheiden, wer wir sind? Weil wenn ich jetzt dann sage, hey, dann gebe ich halt mein Bild frei. Ich habe mich nämlich gefragt, dass ich muss noch mal einmal ganz kurz diese lustige Kurve zu Sora 2 machen. Ne? Ja, weil wenn nämlich Sam Altman also sein eigenes Konterfei so freigegeben hat für diese ganzen Sora 2 Videos, man kann ja mit ihm wirklich alles machen. Ja, du kannst sagen, hey, stell Sam Altman auf den Himalaya und keine Ahnung, lass ihn einen Furzwettbewerb gewinnen oder so. Was macht denn das mit jemandem, der jetzt geflutet wird mit Content von sich selbst? Also der kriegt ja tausende Fotos, Videos von sich selber eingespielt. In denen
ich bin mir sicher, dass er plant, Mord zu begehen oder so.
Meinst du, es
ist ein... Und der sich Alibis baut.
Ich kann es nicht gewesen sein. Ich war Skibidi Toilet zu dem
Zeitpunkt. Genau. Oder andersrum. Hey, aber vielleicht ist das genau der Punkt, wo wir beim nächsten Mal wieder ansetzen. Ja.
Das ist eine verrückte Folge diesmal. Das ist
ja, aber denkt darüber nach. Fangt an, euch Gedanken darüber zu machen. Ich glaube, genau da liegt unsere Macht auch, dass wir uns damit auseinandersetzen und so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wo wir was wie machen wollen. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns doch 5 Sterne da, folgt uns auf Instagram, erzählt uns, ja, ob wir so weitermachen sollen und dürfen, das fänden wir sehr spannend. Wir sehen an den HörerInnen-Zahlen, die konstant bleiben, dass es irgendwie Früchte trägt. Und darüber freuen wir uns sehr, weil wir freuen uns auch sehr über persönliches Feedback. Und sind nächste Woche nicht da. Da machen wir eine Pause, eine kleine Podcast-Pause und starten dann in 2 Wochen wieder mit Folge 20.
Wahnsinn.
Ja, macht's gut und dir schöne Herbstferien, Melanie.
Dankeschön. Wir sehen uns.
Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.